glaube ich, auch immer wieder wichtig, dass wir uns daran erinnern. Aus Lukas 9, 57 bis 24. Etwas länger, aber ich werde nur einzelne Aspekte daraus nehmen. Ich möchte ihn einmal lesen aus der Elberfelder Übersetzung. Genau. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, also zu Jesus: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen. Vielen Dank. Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Er sprach aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Ich will dir nachfolgen, Herr. Vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemand auf dem Weg. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst: Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben. Denn der Arbeiter ist seines Lohns wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. In welche Stadt ihr aber gekommen seid und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht: Auch den Staub, der uns aus eurer Stadt in den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Ich sage euch, dass es Sodom an jenem Tag erträglicher ergehen wird als jener Stadt. Wehe dir Korazin, wehe dir Bethsaida, denn wenn Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche sitzend Buße getan. Doch Tyrus und Sidon wird es erträglicher gehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, wirst du etwa bis zum Himmel erhöht werden, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Wer euch hört, hört mich, und wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen: Ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater, und wer der Vater ist, als nur der Sohn, und wem der Sohn ihn offenbaren will. Und er wandte sich zu den Jüngern allein und sprach: Glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Ja, das ist, denke ich, ein etwas längerer Text, aber ein eindrücklicher, denke ich, auch gut bekannter. Erstmal ein ganz durchaus mutmachender Beginn hier. Ein Mann kommt zu Jesus: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Das, denke ich, würden wir uns wünschen, ja? Wenn jemand so hier in die Gemeinde reinkommt, auf einmal hier nach vorne läuft und sagt: Ich will Jesus nachfolgen, helft mir dabei. Würden wir sagen, wahrscheinlich klatschen, sagen: Wunderbar, darauf haben wir gewartet. Und ich habe mich als erstes auch gefragt: Warum kommen überhaupt Menschen so zu Jesus? Sie kommen angelaufen quasi regelrecht und sagen: Wir wollen dir nachfolgen, und kommen so zu Jesus. Wie können wir vielleicht auch so anziehend sein, dass Menschen auf solch eine Idee kommen? Es gibt sicherlich viele Gründe. Ich glaube, ein Grund wird hier indirekt genannt. Ich denke, was sehr attraktiv war, das steht hier indirekt. Es geschah aber, dass als sie auf dem Weg dahin zogen. Das heißt, Jesus und seine Jünger waren in Bewegung, sie waren in Aktion, da passierte was. Und das, glaube ich, hat Menschen angezogen. Sie haben gedacht: Hier ist eine Bewegung, wo ich vielleicht mit dabei sein kann, wo ich mit unterstützen kann. Das zieht mich an, das finde ich spannend, das finde ich interessant. Und ich glaube immer wieder, sei es Gemeinde oder auch in anderen Bereichen, dort, wo Bewegung ist, dort, wo Leute etwas unternehmen, dort, wo was angepackt wird, man den Eindruck hat: Wenn ich das unterstütze, dann kann ich etwas bewirken. Das wirkt anziehend. Andersrum gesagt, eine Gruppe, die einfach sich auf der Couch gemütlich macht, die wird keine Leute anziehen. Und ich glaube, das war so ein Punkt. Deswegen kamen immer wieder Leute zu Jesus und wollten ihm nachfolgen. Es geschah, als sie auf dem Weg dahin zogen. Trotzdem, was man hier nicht erwarten würde, zumindest menschlich und erstaunlich, dass Jesus ihn doch relativ kalt abblitzen lässt. Anstatt zu sagen, ja wunderbar, auf dich haben wir gewartet, sagt er ihm eigentlich, Mensch, überleg dir das nochmal, was du dir da eigentlich vorstellst, kann das nicht auch sehr unbequem sein? Überleg mal, du wirst einem Mann nachfolgen, der nicht weiß, wo er morgen oder übermorgen übernachten wird. Jesus scheint ihn regelrecht vor so einer Art leichtfertigen, schnell ausgesprochenen Zusage warnen zu wollen. Ganz interessant also hier, wie der Mann von Jesus bewertet und eingeschätzt wird. Beim nächsten ist es so, dass Jesus ihn anspricht, folge mir nach. Also auch das andere erleben wir. Jesus wartet nicht nur darauf, dass Menschen ihn ansprechen, sondern Jesus selber spricht auch aktiv Menschen an. Er geht auf Menschen zu, die er sieht, die er wahrnimmt, die er bemerkt, und er redet sie an und er fordert sie heraus, folge du mir nach. Und genauso ist es auch heute. Jesus spricht uns auch heute an. Vielleicht auch heute Morgen hier. Jemand ganz speziell in einer besonderen Situation fordert ihn heraus, etwas Neues zu wagen, einzusteigen, dieses Ja-Aber zu setzen im Vergleich zu dem, oder Du-Aber im Vergleich zu dem, wie man sonst vielleicht sein Leben gestaltet hat. Und wie ist deine, wie ist meine Antwort? Und die Antwort, die Jesus hier erwartet, ist mehr als ein Bekenntnis, eine fromme Zustimmung zu Richtigkeiten, zu theologischen Wahrheiten, sondern Jesus erwartet von diesem Mann, dass er sein Leben verändert, dass er ihm nachfolgt, dass er eine neue Ausrichtung bekommt, und der Mann ist auch erstmal bereit dazu, zumindest prinzipiell. Also er sagt nicht nein, aber er hat seine Vorstellungen. Jesus aber bleibt dabei, du aber geh hin. Der erste war vielleicht zu leichtfertig, der erste war vielleicht zu schnell, hatte sich das nicht überlegt, ließ sich so ein bisschen von der Begeisterung mitnehmen, hat sich das Ganze vielleicht zu locker, zu problemlos vorgestellt. Ihn wollte Jesus zum Nachdenken bewegen. Der zweite braucht scheinbar mehr die Herausforderung, das macht Jesus ihm deutlich. Trotz aller grundsätzlichen Richtigkeit, den verstorbenen Vater zu begraben, hat das Reich Gottes hier Vorrang. Es wird hier die absolute Priorität dieser Aufgabe betont und Jesus gibt auch eine Begründung. Du aber verkündige das Evangelium, das ist deine Aufgabe. Verkündigen hier vom Urtext kann eigentlich so viel eher bedeuten, wie weit und breit bekannt machen. Das heißt, Jesus will ihn hier eine große, eine herausfordernde Aufgabe mit hineinnehmen. Und dem sollen sich die anderen Dinge unterordnen. Und dazu kommt noch, das wird hier auch schon deutlich, dass Jesus eigentlich sagt, wir haben zu wenig Verkündiger, zu wenig Arbeiter, deshalb brauchen wir dich, deshalb spreche ich diese Berufung in dein Leben hinein. Aber der Mann sagt, ich muss erst meinen Vater begraben. Man denkt, vielleicht war der schon tot und muss jetzt, hätte ich immer sonst gedacht, ist wahrscheinlich auch so oder gut möglich, und ich muss jetzt einfach zum Begräbnis mit dabei sein, auch ein ganz hohes kulturelles Gut in der damaligen Zeit. Ich habe aber auch mal eine andere Auslegung gelesen, da könnte es eher so meinen, dass der Vater gar nicht zwangsläufig tot sein muss, sondern würde es eher bedeuten, lass mich warten, bis er stirbt, damit ich dann das Erbe empfangen kann. Das heißt, das wäre so etwas, dass er sagt, ich muss mich erstmal um meine weltlichen Belange kümmern, die ganzen Dinge erledigt haben, das wird vielleicht nur noch ein paar Jahre dauern, ich muss dann mein Erbe antreten, dann habe ich alles in trockenen Tüchern und dann kann ich dir selbstverständlich gerne nachfolgen. Dann werde ich diesen Auftrag wahrnehmen, dann kann ich das Evangelium verkündigen, ich habe dann vielleicht auch mehr Geld, wie auch immer. Und Jesus sagt, nein, lass die geistlich Toten, lass die Toten ihre Toten begraben. Es gibt so viele Menschen, die haben ihre Dinge, die sie gut finden, die sie für wichtig erachten. Du aber wähl das Reich Gottes, setz dich im Gegensatz dazu und kümmere dich um die geistlichen Dinge, die ich dir auftragen will. Und so fordert er diesen Mann heraus, anders zu leben, andere Prioritäten zu setzen, das Reich Gottes zu wählen, mach es bekannt, fördere es, lebe dafür, engagiere dich dafür, denn genau daran fehlt es. Es fehlt an Arbeitern, an Verkündigern, und richte dich auf die entscheidenden Dinge aus, nicht auf tote Dinge, die nichts bringen, die vielleicht am Anfang vielleicht sinnvoll und wichtig und auch kulturell relevant für die damalige Zeit erscheinen, aber die keinen Ewigkeitscharakter haben. Du aber, hier ist jeder herausgefordert, eine Entscheidung auch zu treffen. Und ich glaube, dass Jesus genauso uns heute noch immer wieder herausfordert, in dieses Du aber hineingenommen zu werden. Du aber verkündige das Reich Gottes, du aber setz dich für die wirklich wichtigen, geistlich relevanten Dinge ein und verbleib nicht in dem, was tot ist, was vielleicht irgendwo richtig und gut und sinnvoll erscheint, was aber keinen Ewigkeitswert hat. Der dritte, den Jesus hier auch wieder anspricht, ist auch prinzipiell bereit. Ich will dir nachfolgen, Herr. Also erstmal so eine stramme Aussage, ich will dir nachfolgen, kein vielleicht, kein mal gucken, sondern hier sagt ein Mann, ich will. Tolle Sache. Und er lässt auch Jesus Herr sein, er spricht ihn als Herrn an. Also er sagt, Jesus, klar, du bist der Herr, wenn du das sagst, selbstverständlich, dir will ich nachfolgen. Das klingt sehr gut erstmal und trotzdem, vorher aber, also auch hier wieder eine Einschränkung, Jesus soll bestimmen einerseits, aber im Endeffekt möchte er das doch selber auch bestimmen. Prinzipiell ja, aber meine Bedingungen spielen auch eine Rolle. Meine Familie, meine Freunde, mein Haus, mein Privatbereich, da möchte ich schon mitreden. Aber vorher, er ist noch in der Vergangenheit behaftet, der Blick nach vorne ist noch nicht frei. Jesus bleibt aber auch hier auch rigoros. Das Reich Gottes gibt es ihm nur im Vorwärtsgang, nichts darf seinen Lauf aufhalten. Und Jesus will ihn hier auch mit hineinnehmen in die Aufgaben des Reiches Gottes. Es gibt viele Aber-Christen, habe ich so festgestellt. Es gibt ja auch ein Aber im positiven Sinne, ja, dass man zum Beispiel sensibel ist für das, wie Gott redet. Johannes 4 sehen wir das, Jesus aber musste durch Samaria ziehen. Also Jesus hatte die Sensibilität zu merken, was jetzt dran ist. Wir lesen in der Apostelgeschichte, die Christen oder die Gläubigen aber beteten, das heißt, sie setzten einen Akzent vom Geistlichen her gedacht. Oder die Gemeinde verharrte in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft, in den Gebeten. Von Timotheus wird mal von Paulus gesagt, du aber bleibe in dem, was du geglaubt, was du gelernt hast. Aber wir finden auch immer wieder das Negative. Ich will schon Jesus nachfolgen, ich möchte schon mit Jesus leben, aber Christen im negativen Sinne, habe ich immer wieder erlebt. Ich kann mich gut an einen jungen Mann erinnern, der war eigentlich aus einer christlichen Familie, war aber so ein bisschen abgerutscht, Drogen und so weiter und hatte sich dann ja, für Jesus entschieden, hatte auch Erfahrungen gemacht und wollte eigentlich mit Jesus vorwärts gehen. Und man dachte, jetzt geht's los und dann hat man ihm gesagt, gut, wäre doch gut, wenn du einen Hauskreis besuchst oder eine Gruppe, wo du einfach wachsen kannst. Ja, das hört sich gut an, ich brauche Leute, mit denen ich in der Bibel lesen kann. Und dann kam so ein bisschen, ja, aber das ist so weit, ich komme da so schlecht hin. Aber das ist genau der falsche Tag, an dem Tag habe ich noch dies und jenes. Dann kam, ja, du hast so einen Freundeskreis, bist häufig auf Feten. Und das, ja, das stimmt, die tun mir nicht gut. War klar, jedes Mal, wenn er da hinging, Alkohol getrunken, wieder Drogen genommen. Und gesagt, Mensch, lass doch die Feten, setz doch einen klaren Bruch an dieser Stelle. Ja, aber das sind meine einzigen Freunde, ich muss da doch zwischendurch hin. Und so blieb es immer bei diesem Ja, aber. Prinzipiell ja, eigentlich möchte ich an Jesus glauben, aber es kam immer was dazwischen, es passte nie, jenes war nicht richtig und das möchte ich doch zusammen auch machen, das muss doch irgendwie gehen. Und so ist er nicht weitergekommen im Glauben, im Gegenteil eigentlich wieder zurückgerutscht. Und das war mir so ein Beispiel für so ein Ja-Aber-Christ. Eigentlich möchte ich ja das machen, aber zu meinen Bedingungen letzten Endes, hat keine klaren, eindeutigen Entscheidungen getroffen. Zuvor aber, erst muss ich die anderen Sachen, Aufgaben erledigen, und davon gibt es ja auch immer genug. Jesus erwartet aber hier von diesem Mann, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Jetzt kommt für mich einer der Verse, die mich immer wieder erschrecken oder auch durchzucken, denn Jesus setzt hier in Kapitel 10, Vers 1, nachdem diese drei scheinbar nicht bereit waren oder die Kriterien in Anführungsstrichen nicht erfüllt haben, mitzumachen, setzt Jesus einen anderen Akzent. Er bestimmt 70 andere und das erschreckt mich eigentlich immer wieder, denn ich habe manchmal auch die Sorge, wie ist es mit Jesus, wenn ich nicht bereit bin? Bestimmt er dann andere? Nimmt er vielleicht andere? Das kann auch als Gemeinde passieren und da möchte ich eigentlich nicht hin, sondern ich möchte dabei sein, ich möchte im Reich Gottes mitarbeiten. Jesus bestimmt aber, er ist der Herr der Ernte, er bestimmt. Jesus will auch über uns bestimmen, vielleicht manchmal auch bestimmen Dinge, die wir nicht auf den ersten Blick wollen oder die uns nicht so nahe liegen. Ihr kennt das vielleicht von Kindern, die, ich weiß nicht, ob das heute noch so gesagt wird, aber ich kann mich so an uns oder auch an andere Kinder erinnern, die sagten dann immer, ich will aber der Bestimmer sein. Nicht die Eltern oder nicht die anderen, ich will der Bestimmer sein. Vielleicht mit dem Fuß so aufgetreten. Das ist manchmal auch so, wir würden das nicht so offensichtlich tun oder nicht so laut sagen, aber im Endeffekt leben wir doch immer wieder, ich zumindest, so, dass ich eigentlich der kleine Bestimmer sein will. Auch wenn Jesus der große Bestimmer sein sollte, das wird sicherlich auch so bekannt, aber eigentlich möchte ich doch der kleine Bestimmer sein, auch wenn ich nicht vielleicht mit dem Fuß aufstampfe, aber das ist immer wieder die Gefahr. Jesus ist aber der Herr, er ist der, der bestimmt und diese Autorität, dieses Recht nimmt er sich auch hier raus und bestimmt 70, die jetzt losgehen sollen. Und Jesus wünscht eigentlich auch von uns, dass wir die richtige Entscheidung treffen, dass er uns bestimmen kann, mit hineinnehmen können. Und Jesus ist eigentlich ein Vorrecht, dabei zu sein. Und Jesus bettelt hier auch nicht um Mitarbeiter und kommt, Mensch, mach doch mit oder so, versucht ihnen das irgendwie schmackhaft zu machen, sondern er bestimmt sie und warnt sogar andere, wie hier diesen einen Mann, macht ihr das, denkt ihr das nicht als zu einfach. Und es wäre schade, wenn er uns vorbeigehen müsste, andere bestimmen würde. Und es gibt genug Gemeinden, denen ist es letztlich, wenn man mal die Gesamtgemeindegeschichte sogar betrachtet, ganze Gemeinden sogar, sicherlich auch bei einzelnen Menschen, die haben manche Dinge verpasst, haben manche Entscheidungen nicht gewollt und manche Dinge sind dann auch im Nachhinein nicht mehr so ohne weiteres möglich. Jesus ist der Bestimmer in seiner Gemeinde, er ist der Herr und wir haben das Vorrecht, mitzumachen. Interessant ist ja auch, welche Dinge bei Jesus scheinbar gar keine Rolle spielen. Also was interessiert Jesus oder was interessiert ihn nicht? Er fragt zum Beispiel nicht nach dem Abitur. Also haben wir jetzt hier, gut, vielleicht hat er auch nachgefragt, aber es wird jetzt hier jedenfalls nicht berichtet. Und wie ich Jesus kenne, spielt es bei ihm auch keine so große Rolle. Er fragt nicht nach dem Abitur. Er fragt nicht nach ihren finanziellen Möglichkeiten. Er hat auch gefragt, Mensch, wenn du mitmachst bei mir, das klingt gut, vielleicht bringst du noch ein bisschen Geld mit, wie auch immer, das wird gut passen. Er fragt auch nicht, ob sie ein gutes Netzwerk zum Beispiel haben, wie sie so aufgestellt sind in der Gesellschaft. Er fragt auch nicht, ob sie gut mit dem PC, mit dem Laptop umgehen können und so weiter. Sondern die Frage, die Jesus immer interessiert, die Jesus immer stellt, ist, ob sie mit Entschiedenheit dabei sind. Ohne Ja, Aber, ohne Vielleicht, ohne Später, ohne Erstmal muss ich, sondern ob sie bereit sind, ja, verfügbar zu sein und sich dem Auftrag Jesu unterzuordnen. Und das sind eigentlich die Kriterien, die liegen in unserem Charakter, die liegen in dem begründet, wie wir uns entscheiden, nicht in dem, was wir vielleicht sonst an Biografie mitbringen. Und das wisst ihr auch, und das zeigen ganz viele Beispiele. Gott kann eigentlich jeden gebrauchen, der sich ihm zur Verfügung stellt und mit jeder Art von Schulabschluss und so weiter. Es geht Jesus nicht um Leistung, sondern um Verfügbarkeit, um diese Bereitschaft, um diese Hingabe. Und solche Menschen braucht Jesus, und sie will er schicken, nicht die Perfekten, sondern die, die ihm zur Verfügung stehen. Und die 12 Jünger, die hat er ja auch schon vorher geschickt gehabt, die waren ganz sicher auch nicht perfekt. Ja? Also wenn ihr mal so ein bisschen die Kapitel vorher lest, oder auch im Markus-Evangelium oder Matthäus-Evangelium, wo wir ähnliche Sendungsgeschichten haben, einmal mit 12 Jüngern, dann eben mit den 70, dann findet ihr ganz viel drumherum, wo man einfach merkt, die Jünger sind auch noch nicht perfekt. Kurz vorher hier im Kapitel geht es zum Beispiel um die Frage, dass unter den Jüngern aufstieg die Fragestellung, wer ist der Größte unter uns? Ja, das war in ihnen drin. Das war das, was sie interessierte. Nicht das Reich Gottes, sie interessierte, wer ist der Größte unter uns? Ja, wer ist nachher der am besten dasteht? Wie können wir uns am besten hier positionieren und darstellen? Wir sehen eine Situation, Jesus will durch Samaria ziehen. Die waren ja mit den Juden so ein bisschen schwierig, im schwierigen Verhältnis. Und Jesus wird dort gerne aber trotzdem übernachten. Die Samariter lehnen das ab. Und Jesus zieht weiter. Johannes und Jakobus, zwei der Jünger, kommen auf die Idee, wisst ihr wahrscheinlich, Herr, lass Feuer regnen auf die Truppe. Ja, denkt man, gute Idee von den Jüngern. Ne? Die haben richtig aufgepasst, die haben richtig was gelernt. Lass Feuer regnen. Da machen Leute nicht das, was wir uns so wünschen. Also drauf. Ne? Denkt man auch. Man möchte so richtig daneben stehen und im Boden versinken, wenn man daneben stehen würde, obwohl es einem ja selber oft auch so geht, ja? Dass man denkt, Mensch, ja, da habe ich so einen Gedanken oder eine Idee, wo ich dann im Nachhinein feststelle, Mensch, das entspricht ja überhaupt nicht der Bibel, entspricht ja gar nicht den Maßstäben. Das war das, wie die Jünger getickt haben. Lass Feuer regnen. Ja? Die Leute passen uns nicht, also drauf. Oder der besessene Junge, muss der Vater auch sagen, ja, Jesus, hilf mir jetzt mal. Deine Jünger, die konnten es nicht. Die waren nicht in der Lage dazu. Die konnten diesen Fall nicht lösen, dieses Problem nicht anpacken und so weiter. So finden wir ganz viele Situationen, wo die Jünger einfach im Lernprozess sind. Sie müssen sich mit ihrer Hartherzigkeit auseinandersetzen, mit dem, wie sie mit den Pharisäern umgehen. Sie haben schwierige Umstände, aber sie gehen mit Jesus. Sie sind verfügbar, sie sind bereit, ihm zu gehorchen und mit ihm zu gehen. Und die kann Jesus mitnehmen. Und für mich das Ermutigende hier ganz am Anfang, wo Jesus sagt, Herr, 70 andere sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Das ist für mich eigentlich eine riesen Ermutigung, weil Jesus schickt seine Leute nicht einfach ins Nirgendwo, sondern er sendet sie dahin, wohin er selber kommen will. Ja, als Bild gesprochen, wo er selber da sein will, wo er selber anwesend sein will. Das ist eigentlich eine Verheißung. Jesus will auch nach Detmold kommen. Jesus will auch in die Jungschar kommen, wenn du dich dort engagierst. Jesus will in die Teenie-Gruppe kommen, in den Hauskreis. Da will Jesus überall hinkommen, aber du musst auch bereit sein, dorthin zu gehen, weil Jesus eigentlich da schon auf dich wartet. Jesus will auch auf die Straße gehen, mit dabei sein, wenn wir dort rausgehen. Und das ist die Verheißung, die er sagt. Er schickt sie nicht einfach ins Nirgendwo, geht los und guckt mal, was passiert, sondern er sagt, da will ich selber hinkommen. Ihr bereitet einfach nur das vor, was ich tun will. Ich will zu diesen Menschen kommen und ihr seid meine Leute, die das vorbereiten, die den Weg bahnen, aber ich bin da, ich werde dort sein und das entspricht genau dem Missionsauftrag, wo Jesus uns ja auch sagt, dass er mit uns sein will bis ans Ende der Zeit. Jesus will kommen, Jesus ist da, er lädt uns ein, eigentlich in die Situation mit hineinzukommen, wo er schon längst da ist. Er will handeln und wirken und Jesus überfordert uns auch nicht, das ist auch, denke ich, hier in dem Text, er sendet seine Leute zu zweit, also in der Gemeinschaft, in der Gruppe. Jesus hat Ziele nicht nur mit Einzelnen, sondern als Gemeinde, als Gruppe, als Team. Wir können uns gegenseitig unterstützen. Unser Zeugnis ist dann auch stärker, wenn es von einer ganzen Gruppe bestätigt werden kann. Und jetzt kommt die Kernaussage und da möchte ich, kannst du mal die Präsentation einmal anmachen? Genau, die Kernaussage, doch kann man glaube ich ganz einigermaßen lesen, die Kernaussage, das worauf Jesus es ankommt, worauf er hinaus will, das große Problem, was Jesus hat, Jesus sieht eben diese riesige Not, er bezeichnet es als Ernte, für die er dringend Arbeiter braucht. Er empfindet es als erschreckend, als schlimm, als unerträglich, dass solch eine große Ernte möglicherweise nicht eingefahren wird. Dass da das Getreide reif ist und jetzt ist keiner da, der es aberntet. Ja? Das würde dann verdorren und würde nicht zur Verfügung stehen, niemand könnte davon essen. Und Jesus sieht diese Chance, diese Möglichkeit, diese Situation. Er sieht viele Menschen, die offen, die interessiert sind und wo er sich fragt, was passiert mit dieser Ernte? In Matthäus 10 in der Parallelgeschichte lesen wir, dass Jesus innerlich bewegt war, als er diese vielen Menschen sah und dass ihm das ein Anliegen war. Er hat sich selbst als Hirte verstanden, er hat gesagt, diese Menschen brauchen Orientierung. Und es ist auch interessant, dass Jesus eine große Ernte wahrnimmt, das heißt nicht eine kleine, auch nicht eine gute Aussaat, nur er vermittelt auch nicht den Eindruck, das dauert jetzt noch ganz lange, dann geht's los, sondern er sagt, da ist eine Riesenernte. Und wenn wir es von der Offenbarung, vom Ende der Bibel her sehen, dann sehen wir, dass es Millionen, wahrscheinlich Milliarden Menschen später im Himmel sein werden. Das hat Jesus wahrscheinlich schon gesehen und wir nehmen es oft nicht wahr und denken, das ist vielleicht alles ganz wenig oder mickrig, aber es ist eine große Ernte. Und auch diese Sicht zu haben, dass Jesus auch in Detmold bei uns hier in der Region noch viele Menschen für sein Reich gewinnen will, an ganz verschiedenen Gebieten auch. Oder ist manchmal auch der Blick versperrt, weil wir zu wenig auf Gott hören, uns zu sehr mit uns selbst beschäftigen, uns Traditionen wichtiger sind, wir unsere eigenen Bedürfnisse zu sehr in den Vordergrund stellen, sodass wir manche Dinge übersehen. Jesus hat ja auch oft seinen Jüngern gesagt, Mensch, ihr könnt so viele Dinge beurteilen, ganz selbstverständliche Dinge, da draußen ist eine Ernte, also fahrt ihr sie ein, kümmert euch drum. Die Zeichen der Zeit sind so klar, Johannes 4 zum Beispiel, sagt er das im Kontext mit der Samariterin, mit der er über den Glauben gesprochen hat, aber die geistlichen Dinge, die versteht ihr auf einmal nicht. Also dieser einfache Übertrag von dem, was ihr praktisch, natürlich im alltäglichen Leben als selbstverständlich ansehen würdet. Ein Bauer, der ein Erntefeld sieht, der Sommer ist da, der muss es einfahren, der muss da seine Kräfte bündeln, sich engagieren, sich einsetzen. Das auf einmal könnt ihr nicht auf das geistliche Leben, auf die eigentlich wertvollen Dinge der Ewigkeit übersetzen. Viele Menschen sind, glaube ich, auch heute noch offen, interessiert, fragend, suchend, vielleicht sogar suchender und fragender, als wir meinen. Ich kann mich erinnern, schon ein paar Jahre her in Goslar noch, da hatten wir mit einem Mädchen gesprochen, fand ich ganz interessant die Aussage, die sagte, ja, man hat manchmal so den Eindruck, sie selber war gar nicht gläubig, man hat manchmal so den Eindruck, Glaube wird für die Jugendlichen in der heutigen Zeit keine große Rolle spielen. Und sie sagt, das wird vielleicht oberflächlich so aussehen. Ihre Erfahrung wäre aber anders. Sie hätte den Eindruck, dass ganz viele Jugendliche sehr wohl daran Interesse hätten, sich damit auseinandersetzen würden. Sie wüssten aber einfach nicht mehr in der heutigen Zeit, wie man Glauben leben kann, was das überhaupt noch bedeutet. Sie haben einfach keine Zugänge dafür, keine Orientierung, niemand, der ihnen das ausreichend erklärt kann, außer man würde jetzt vielleicht im ganz christlichen Umfeld sein. Ich kann mich an einen Mann erinnern, der hat gerade einen Schlaganfall erlitten aus der Klinik jetzt, keine Folgeerscheinungen, gut weggekommen und war dafür eigentlich sehr dankbar. Und der hat gesagt, er hat arbeitet bei der Sparkasse, er sagt, ich muss jetzt mein Leben ändern. Wie kann ich jetzt die nächsten Schritte gehen in meinem Leben? Geld kann doch nicht der Sinn sein. Was sind die Prioritäten? Ich habe jetzt, denke ich, noch mal eine neue Chance in meinem Leben bekommen. Was mache ich damit? Wo ist die Orientierung? Wie geht es weiter? Also es gibt ganz viele Menschen, denen wir begegnen oder die wir vielleicht auch verpassen, wo solche Fragestellungen gegeben sind. Das ist sicherlich kein Einzelfall. Die Ernte ist reif, überall sind Möglichkeiten, Chancen, überall brauchen Menschen das Evangelium. Und es ist eine Riesenherausforderung. Ich will mal so zwei, drei Bilder aus den letzten paar Wochen zeigen, das ist jetzt eine Situation, da wo wir auch sehen, da ist ein besonders starkes Erntefeld. Das war jetzt in der Gemeinde Herberhausen, ging es um das Thema, wie können wir Muslime, Migranten gewinnen, wie können wir sie vom Glauben her wahrnehmen, was können wir für sie tun. Als eine Veranstaltung, wo wir auch mehr oder weniger engagiert sind, aber es ist ein ganz offenes Erntefeld, auch heutzutage. Eine zweite Situation, das ist einfach, ja, Detmold Innenstadt, da werden wir auch heute Nachmittag sein, aber wir sind da immer wieder auch freitags, ganz viele Menschen sind dort unterwegs und für mich eine super Erfahrung war gestern, ich war eingeladen zur Bibelschule Brake, die haben dort Dig Deeper als Jugendkonferenz, ich hatte es ja letzten Sonntag auch erzählt, danke fürs Mitbeten. Wir haben das so gemacht, dass ich halt Donnerstag ein Seminar gemacht habe und dann Samstag auch nochmal und dann die mit wollten, mit auf die Straße gegangen sind zu einem Einsatz und gestern waren die höchste Zahl, die wir bisher so hatten, ich glaube 37 oder so, 37 junge Menschen bis auf einen älterer und mit dabei und es hat einfach enorm Freude gemacht, die waren dabei, haben Erfahrungen gesammelt, vielleicht kann ganz kurz die Valeria nach vorne kommen und zwei, drei Sätze dazu sagen, denn sie war selber live mit dabei und kann vielleicht aus ihrer Sicht als Teilnehmerin ein paar Sätze dazu berichten.
Ja, ihr kennt mich ja, es werden mehr als zwei, drei Sätze. Ja, also erstmal war ich mit Martin bei diesem Seminar, was er gehalten hat und da waren wir so zu 10 Leuten und das war über den Straßeneinsatz und da habe ich schon überlegt, ich kannte jetzt auch keinen, das war ein bisschen, Martin hat auch schon gesagt, wenn da 40 Leute sind, dann wird er wohl eher so, ja, als Übersicht so ein bisschen rumlaufen und mal gucken, wie das so läuft. Und dachte ich mir so, ja, mit wem soll ich denn dann da so das machen? Und dann habe ich so einen Jungen gesehen und dachte mir, irgendwie sagte Gott, dass du den später fragen sollst. Na gut, habe ich mal so stehen gelassen. Und dann sind wir in die Stadt gefahren und dann kam der auch irgendwie aus der Menge raus und habe ich ihn gefragt, ja, du irgendwie, weiß nicht, Gott sagt mir irgendwie, wir sollen das zusammen machen. Lass uns doch einfach mal irgendwie hier zusammen jetzt rumgehen. Und dann kam noch jemand anders und das war auch ganz gut und sind wir rumgegangen. Und ja, dann haben wir so 3 Leute ungefähr angesprochen, die haben auch alle total abweisend reagiert und das hat mich echt ein bisschen runtergezogen, so, und man denkt sich so, boah, es ist der Notausgang, wie Markus ja schon am Donnerstag gesagt hat, und warum wollen die Leute das nicht annehmen, ne? Also ich meine, wir wollen denen nur helfen, sie verstehen es halt nicht. Und vor allen Dingen habe ich dann auch meistens was gemacht und die anderen beiden nicht. Und ich dachte mir so, hey, ja Gott, warum soll ich jetzt mit ihm zusammenarbeiten? Der steht da nur und sagt nichts. Ne? So. Naja, und dann war ich einmal, da war ich halt richtig enttäuscht und es war auch so 3 Uhr und es waren noch 2 Stunden. Ich dachte mir, toll, also ich wäre jetzt lieber im Freibad irgendwie. Ne? Und ja, ich kann mich jetzt, aber ich werde ja mit Martin ja, zurückfahren, deswegen geht es halt nicht. Und jetzt muss ich halt hier bleiben. Und dann habe ich gesagt, so, oh Jesus, bitte, ey, ich mache das doch jetzt für dich, jetzt hilf mir doch irgendwie. Ne? Und dann habe ich das auch gesagt, ich habe keine Lust mehr. Da meinte der andere, Justus hieß der, oder heißt der, ja, lass dich doch nicht entmutigen, warum hast du denn jetzt keine Lust mehr, wir müssen das doch machen. Ne? Stell dir vor, so die Menschen sind dann irgendwann verloren, ne? Die kommen dann in die Hölle und ja, und wir wären vielleicht die Möglichen gewesen, die denen das gesagt hätten, sonst sagt es denen niemand, ne? Komm, wir machen das jetzt. Ne? Da dachte ich mir so, ja gut, okay. Dann haben wir noch ein Eis gegessen und dann haben wir uns zu so einem Bettler auf den Boden gesetzt, da hatte so ein Schild auch, wo halt das auf Deutsch drauf stand, dass er irgendwie einen Arm gebrochen hat, einen Fuß gebrochen hat und aus Bulgarien kommt und das hat alles 200 Euro gekostet und er hat da sowieso kein Geld und ja, dann haben wir ihn zu ihm gesetzt und dann haben wir gebetet und dieser Mann hat irgendwie auf Bulgarisch die ganze Zeit Justus dann alles Mögliche erzählt und er hat es einfach verstanden, was, da war ich auch total überrascht so und dann haben wir für ihn gebetet, dann er ist gebetet, dann ich und es war einfach so schön und dieser Mann war so ruhig bei dem Gebet und hat dann auch die ganze Zeit so auf sein Kreuz gezeigt und in den Himmel und das war so schön und das hat uns einfach auch so dann verbunden einfach als Team. Dummerweise konnte er beim Beten halt nicht sein Eis essen, das ist mir über die Hand gelaufen und dann sind wir in ein Café gegangen zum Händewaschen und also ich habe das Café ausgesucht, weil ich die da auch kenne, die Besitzer und dann waren die auch voll nett und haben uns das machen lassen und dann kamen wir wieder raus und meinten sie, ja, willst du noch Kekse mitnehmen, weil die wissen, dass ich so gern Kekse esse und dann habe ich gesagt, ja, aber nur, wenn du so einen Flyer von uns mitnimmst, ne? Ich so, ja, eigentlich, ja, ich habe ja nichts mit Glauben am Hut und dann ich so, ja, doch, bitte, nimm mal mit, ne, für mich und ich so, ja, okay, für dich mache ich das. Und dann sind wir rausgegangen und irgendwie war dann auch so das Eis zwischen mit dem, den ich da war, mit Justus und mir, war dann auch irgendwie gebrochen. Und dann haben wir einfach geredet, irgendwie, ich glaube, eine halbe Stunde haben wir die restliche Zeit noch genutzt. Und es war einfach so gut, einfach, dass wir geredet haben, weil ich habe ihm das gar nicht auch von außen angesehen, dass er einfach voll so ein zerbrochener Mensch ist, der hat wirklich viel Schlimmes in seinem Leben erlebt und das hat er mir alles anvertraut. Er sagt auch, er hat seit 4 Jahren irgendwie keine stille Zeit gemacht und so, das hat mir echt leid getan. Und auf jeden Fall haben wir dann die Zeit einfach wirklich genutzt und es war einfach, dafür hat es sich einfach schon gelohnt, diesen Straßeneinsatz zu machen, dass wir beide reden konnten. Und dann haben wir auch nachher gebetet. Wir haben uns da in so ein verlassenes Café, sag ich mal, gesetzt noch draußen, haben gebetet und dann war da halt eine, die da gearbeitet hat und hat da die ganze Zeit Tische drumherum abgeputzt. Und ich glaube, das war auch schon voll gut, dass diese Frau dann wenigstens unsere Gebete gehört hat. Und das hört man ja auch nicht vielleicht jeden Tag, wenn jemand so betet. Und das freut mich einfach und ich hoffe auch, dass es in ihrem Herzen einfach so angekommen ist. Und ich wollte damit einfach nur sagen, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht, für mich jetzt rausgefunden habe, Straßeneinsatz ist jetzt vielleicht nicht so mein Ding, hat es sich einfach für diesen Tag absolut gelohnt, auch einfach für Gott dazustehen. Und auch wenn ich in dem Moment einfach keine Lust hatte, hat Jesus gesagt, doch komm, bleib da. Und hat mich auch mit diesem Menschen einfach zusammengeführt, damit wir beide das zusammen machen. Das war echt super.
Ja, Ende der Predigt, nein, noch nicht ganz, aber war alles bestens zusammengefasst, was ich eigentlich hören wollte. Also vielen Dank, Valeria. Aber das war eine super Geschichte gestern Nachmittag, mir hat es jedenfalls viel Freude gemacht und würde auch euch bitten, dass ihr weiter betet, für Situationen, auch für mich. Natürlich brauche ich auch ganz viel Gebet, immer wieder in ganz vielfältigen Situationen. Zwei hatten wir jetzt ja gezeigt, eine andere, vielleicht kann man es ja lesen, VIP-Bus, das war mal eine Situation, da war ich jetzt in Berlin vor 2-3 Wochen vom Rentenversicherungsträger, waren alle Geschäftsführer und Klinikleiter von ärztlicher Seite eingeladen zu so einem Event. Da hat man wieder ein ganz anderes Publikum, wo man mit Leuten auch mal ins Gespräch kommen kann, aber das war so ein bisschen hochkarätiger und auch eine gute Erfahrung. Aber zu solchen Situationen wird man dann auch eingeladen oder kommt mit dabei. Oh, das ist jetzt ein bisschen verschwommen, schade, macht nichts. Ich war dann trotzdem in Berlin ja noch was gewesen, genau, Rentenversicherungsträger Berlin, dort eingeladen und bin dann noch rübergegangen zum KDW, so auf diese Fußgängerzone. Ich wollte einfach so ein bisschen von Berlin ein Feeling kriegen. Ich kenne zwar Berlin schon von früher, aber ich mache das immer ganz gerne, wenn ich ein bisschen Zeit habe, ein Feeling kriegen, einfach Flyer verteilen. Dann bin ich zum KDW da, Kaufhaus des Westens gegangen, dort eher vielleicht ein etwas schickeres Publikum. Trotzdem gab es auch Gespräche. Ein junger Mann aus der Türkei kam dazu, sprach mich an. Also es gibt ganz unterschiedliche Menschensituationen. Das Bild dahinter kann man jetzt leider nicht sehen, das muss irgendwie verwischt sein oder verschwommen sein. Ich bin dann weitergefahren an dem Nachmittag, ich hatte den Nachmittag Zeit, nach Neukölln. Ich habe gedacht, da will ich mal hin, einmal weil die MB-Mission dann eine Arbeit gestartet hat, zum anderen wollte ich ja schon immer mal hin, weil ich dachte, das ist so ein Stadtteil, wo es wirklich schwierig ist. Da muss es doch Gemeinden geben, da muss es Christen geben, da muss es doch eigentlich eine Ernte geben. 300.000 Einwohner oder etwa so wie Bielefeld allein schon ungefähr, kaum Gemeinden. Und jetzt diese MB-Mission, ich habe mich da mit dem einen auch abends noch getroffen im Hauptbahnhof und habe gedacht, da fahre ich mal hin, will mal gucken, wie da so die Situation ist. Bin dann da hingefahren und habe dann mit ein paar Leuten gesprochen und super offene Leute, muss man sagen. Also natürlich eine ganz andere Szenerie als da vor dem KDW, aber Jordanier, der mir was von seinem Geschäft erzählte, der wissen wollte, wie es vom Glauben ist, selber Moslem, mit dem konnte ich beten, für sein Geschäft beten. Einen Türken hatte ich getroffen, der sagt, ich will Erzieher werden, ich will zusehen, dass ich hier Jugendlichen helfe. Neukölln ist längst nicht mehr so schlimm, denke ich, wie noch vor einigen Jahren. Ihr habt das vielleicht gehört, ist durch die Presse gegangen, Rütli-Schule und diese ganzen Sachen, also eine Hauptschule, die quasi den Notstand ausgerufen hat, weil es da so kriminell und gewalttätig auch war. Heute ist es, denke ich, eine Vorzeigeschule mit vielen EU-Geldern und so weiter. Aber schon noch ein schwieriger Stadtteil mit schwierigen Situationen, multikulturell aufgestellt, Hartz-IV-Empfänger und so weiter, also so ein Konglomerat. Und da, denke ich, muss Gemeinde einfach sein. Was könnte man in so einem Stadtteil bewirken, wenn dort starke Gemeinden aufbrechen würden, die sich in so eine Szene natürlich auch reinwagen? Das ist dann hier nicht Detmold bürgerlich, sondern das ist eine andere Situation. Was könnte das vielleicht auch für eine Strahlkraft für Deutschland haben? Und mit diesem Mann, dem Türken, habe ich auch gebetet, habe ihm Mut gemacht, Mensch, nimm deinen Auftrag, deine Aufgabe wahr. Und er hatte dann ganz viele Fragen zum christlichen Glauben. Sein Sohn war da noch bei, der hatte sich dann gleich das Buch genommen, las da drin über Murat findet Jesus, also ein evangelistisches Buch, wie Menschen aus muslimischem Hintergrund Jesus gefunden haben und so weiter. Ich habe einfach gemerkt, da sind auch ganz viele offene Menschen, andere Situationen, andere Vorgehensweise, aber eine große Ernte. Das ist auch ein Bild verschwommen. Gut, das ist wieder eine andere Situation. Da war ich sozusagen auch mal nett. Da hatte Liz Mohn, die Geschäftsführerin von Bertelsmann, hatte ein paar Leute eingeladen zu einer Frühlingsparty, Frühlingsfest ins Parkhotel, war das in Gütersloh Ende April. Ist auch mal nett, wenn man Milliardären die Hand schütteln kann. Also Millionäre ist ja auch gut, aber Milliardäre vielleicht noch bisschen weiter. Ja, war jedenfalls eine besondere Veranstaltung mit vielen Leuten aus Politik, Gesellschaft, Chefärzte und so weiter eingeladen. Auch da hat man Möglichkeiten zu reden, mit Menschen zu sprechen. Auch da ist es gut, wenn man das vom Gebet begleiten kann. Auch ein Erntefeld, eine andere Erntesituation als Berlin-Neukölln, aber es gibt es eben auch. Und das ist unser Zentrum, wo ich arbeite für neurologische Rehabilitation, bekannt in Bielefeld. Dort sind natürlich viele Kranke. Auch da, Kranke sind ein ganz offenes Feld. Ja. Viele sind in einer besonderen Situation, sind ganz offen für den Glauben. Also am besten, sage ich eigentlich immer, oder jetzt zumindest, geht ins Krankenhaus, besucht Kranke, am besten, wenn ihr selber gar nicht krank seid. Also ein Krankenhaus aufsuchen und wenn man gesund ist, ist eigentlich immer das Beste. Aber es sind viele Menschen, die in Krankheitssituationen ganz offen, ganz interessiert sind. Und Jesus will uns zu diesen Menschen schicken. Und manche denken jetzt, ja, es kommt immer auf die besonderen Aktionen an. Oder ich brauche spezielle Begabungen, nur dann kann ich gehen. Aber laut Statistiken ist das größte und fruchtbarste Erntefeld eigentlich die persönliche Umgebung. Apostelgeschichte 16,31 sagt, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Heißt eigentlich Oikos, das heißt ein bisschen mehr auch die Umgebung mit reingenommen, das gesamte persönliche Umfeld. Also das ist etwas, Freunde, Bekannte, Nachbarn, Leute, die einfach zu unserem Umfeld gehören, das ist eigentlich das offenste Erntefeld. Und ich glaube, dass Jesus uns vor allen Dingen erstmal dahin senden will, in diesem Sinne auch, zu uns in die Gemeinde will Jesus uns senden, denn da ist auch ein Riesenerntefeld. Da sind ja unsere Kinder, da ist die Jungschar, da ist die Teenie-Gruppe, da ist die Jugendarbeit. Das ist ein Riesenerntefeld und wir erleben ja dank der Gnade Gottes, dass ein großer Prozentsatz von ihnen auch zum Glauben kommt. Und hier kann sich jeder einbringen. Das ist Ernte, da wartet Jesus drauf, da ist Jesus da, da will er hinkommen. Aber auch weiter entfernte Verwandte, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, da will Jesus uns hinsetzen. Und das bedeutet aber eben oft genau, dass wir Prioritäten neu setzen müssen, Zeit nehmen müssen, es kostet alles Zeit und neu überlegen, wie können wir dieser Bestimmung gerecht werden. 70-80% aller Menschen kommen durch Beziehungen, Kontakte, über die Familie zum Glauben. Also gar nicht die meisten, wie man denken könnte, durch spezielle Evangelisation, spezielle Tätigkeiten, sondern aus dem familiären Umfeld, aus dem Freundeskreis, Arbeitskollegen, dort, wo schon Beziehungen gelebt sind, wo sie schon da sind. Das ist die große offene Gruppe eigentlich auch. Und oft ist eine einfache Einladung, selbst wenn man sagt, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, machen soll, eine einfache Einladung zur Gemeinde, zu irgendeiner Gemeindegruppe eines Freundes oder Bekannten, schon der entscheidende Anstoß zum Glauben gewesen. Bei den meisten Zeugnissen, würde ich erwarten, war das mit ein wichtiger Punkt. Ältere Menschen sind auch ganz wichtig, kann ich auch nochmal sagen. Wir sind in einer Gesellschaft, die zunehmend älter wird. Das heißt, wir haben viele ältere Menschen auch, besonders offene Gruppe. Vielleicht kann man da auch nochmal überlegen. Man denkt schnell immer bei Evangelisation junge Menschen oder an wen auch immer. Gerade ältere Menschen, meine Erfahrung auch in der Klinik, ältere Menschen sind oft ganz offen. Viele Möglichkeiten, ein großes Erntefeld, aber eben auch die Situation, wir haben zu wenig Arbeiter. Und Jesus sagt jetzt, nicht jammern, sondern beten. Vieles könnte man sicherlich darüber sagen, aber Gebet ist die erste und vordringlichste Antwort auf diesen Mangel. Und Gott ist ein Gott, der gerne gibt. Das finden wir an vielen Stellen der Bibel. Wir sind hilflos, wir sind arm in uns, wir können ohne Jesus nichts tun. Aber wir dürfen ihn bitten, dass er Arbeiter sendet und es ist seine Ernte. Das heißt, auch das kann uns entspannt machen, denn wir wissen nicht, wir sind die Eigentliche, die das Ganze wuppen und schultern müssen, sondern Jesus ist der Herr der Ernte. Aber er will uns mit reinnehmen und er will gebeten werden und er will Arbeiter senden. Gebet hängt da, denke ich, auch von unserer Einstellung ab und ich habe so den Eindruck, dass da oft positive Gesamtentwicklungen sich auch darstellen. Wer sich da reinnimmt in die Aufgaben, für den wird es auch zunehmend ein Herzensanliegen, dafür zu beten, für die Jungschargruppe, für Freunde, vielleicht für 2, 3 Bekannte, wo man sagt, für die bete ich speziell. Man betet dann ja auch erhörlicher, weil es ein Herzensanliegen ist. Andere wiederum engagieren sich nicht, beten dann aber auch nicht und so hat man eher einen Kreislauf im negativen Sinne, wo man wenig sich oder gar nicht sich engagiert. Aber dort, wo Menschen bereit sind, sich von der Jüngerschaft so blanko sozusagen einzubringen, da sollen sie auch beten und dann kommen sie auch in diesen Optimismus rein und merken, oh ja, da sind Probleme, da sind Schwierigkeiten, aber auch viele Möglichkeiten. Die Ernte ist da, viele Nöte und das gibt auch dem Gebet ja inneres Gehalt und macht auch unser Gebet kräftig und auch spannend letztlich, weil wir ja in Prozessen drin sind, wo wir merken, da passiert auch was. Und wir werden oft selber Teil der Erhörung. Ja, das werdet ihr auch merken. Von daher sage ich, Gebet kann auch manchmal gefährlich sein. Ja, weil manchmal wird man selber Teil der Erhörung. Man betet für irgendwelche Menschen und denkt, ja, da gucken wir mal, wer da hingeht. Und auf einmal ist man selber der dran ist. Ich habe es vielleicht schon mal erzählt, wir hatten damals in der Jugend, kann ich mich mal erinnern, ich weiß gar nicht, ob ich es heute noch so beten würde, aber da war ich in der Jugend, habe ich gebetet, Herr, schenk uns doch mal ein paar Leute, die richtig Probleme haben, nicht nur. Und dann kamen sie auf einmal auch und dann hatten wir das Problem, aber das Gebet war erhört worden. Ne? Also Gebet kann auch durchaus erhört werden oder auch mal gefährlich sein, in Anführungsstrichen. Gebet um Arbeiter meint sicherlich Quantität, aber auch Qualität. Wir brauchen beides. Mehr Arbeiter, sagt Jesus. Und Jesus hat ja auf die Multiplikation gesetzt. Er hat vorher 12 ausgesandt, hier sind schon 72 oder 70. Das heißt, Jesus will, dass es mehr werden, die Mitarbeiter. Er will nicht einfach sagen, ja, ihr 12 macht mal immer weiter, sondern er will, dass es mehr werden, dass es sich multipliziert. Und wir brauchen auch mehr Arbeiter, sicherlich bei uns. Aber wir brauchen auch richtige Arbeiter. Früher hätte man im Ruhrgebiet hätte man vielleicht so Malocher gesagt. Also Leute, die auch bereit sind, wirklich anzupacken, sich einzusetzen, sich zu engagieren, mitzuarbeiten. Jesus selber ist, denke ich, ein großes Vorbild. Bevor er seine 12 Jünger ausgewählt hat, hat er auch viel Zeit im Gebet zugebracht. Bevor Jesus also Menschen auch berufen hat in seine Ernte, hat er auch selber gebetet. Also er ist uns da auch ein Vorbild. Diesen Arbeitern sagt er, geht hin. Wir leben also in einer G-Struktur. Wir sollen losgehen zu unseren Freunden, zu unseren Bekannten, zu den Diensten und nicht denken, die werden schon irgendwie kommen oder das erledigt sich schon von alleine, sondern es ist eine G-Struktur. Sich mit ihnen treffen, die Zeit einräumen, losgehen. Und das finden wir ganz häufig bei Jesus in ganz vielen Situationen, dass er sagt, steh auf und geh los, auch bei Kranken zum Beispiel. Er wartet immer, dass was passiert. Jesus möchte eigentlich immer Menschen in solche Aktivität mit hineinnehmen, in das Unterwegssein. Und Jesus selber ist da auch ein Vorbild. Wenn man sich die Evangelium anschaut, dann hat man den Eindruck, Jesus war immer unterwegs und ständig hat er Menschen getroffen. Ständig war er in Situationen mit ihnen, Bedürftige, denen er weiterhelfen konnte und auch wollte. Und Jesus hat sich auf sie eingelassen. Jesus war selber also der vorbildlichste Arbeiter, wenn man so will. Jesus ist aber auch realistisch. Er sagt, ich schicke euch mitten unter Wölfe. Das heißt, Idealismus wäre fehl am Platz, wohl aber ein biblischer Realismus, der ist dran. Es ist durchaus anstrengend, es kann auch viele menschliche Reaktionen geben, auch ablehnende, ja, oder auch negative. Ja. Ich kann mich auch erinnern, war auch schon mal in der Fußgängerzone, wollte ich einem Mann einen Flyer geben, sagt er, geh erstmal arbeiten. Jo, habe ich gedacht, gut. Also es gibt auch Leute, die sind unfreundlich, ganz klar. Ne? Oder auch vielleicht sogar hinterhältig oder negativ. Aber wir haben ja eigentlich nur die Chance, sagt Jesus, indem wir uns an den Stärkeren binden, nämlich an Jesus selber. Jesus als den guten Hirten, an dem wir uns anklammern sollen. Jesus ist stärker, verspricht er ja auch seinen Leuten, stärker als die Kraft des Feindes, aber wir müssen uns auch an ihn dranhängen. Ein paar kurze Punkte noch. Jesus macht uns Mut in Vers 4, tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen. Also Jesus sagt eigentlich, seid einfach unterwegs. Guckt, dass ihr nicht zu viel alle möglichen Dinge mit euch rumschleppt, dass ihr sozusagen frei seid und das ist für uns dann auch befreiend, denn wir sind keine Versicherungsvertreter. Wir brauchen den Leuten nichts zu verkaufen, sondern wir dürfen einfach Gottes Gnade, Gottes Segen umsonst weitergeben und wir sollen eben überlegen, wo ist unser Leben vielleicht von allen möglichen Dingen belastet und wir sind einfach nicht frei loszugehen. Jesus macht hier Mut, weder Börse noch Tasche noch Sandalen mitzunehmen. Das war sicherlich eine konkrete Situation. Später wurde es ja auch nicht verlangt. Wir lesen später ja auch nicht, dass Petrus oder die Jünger nie Schuhe getragen hätten. Aber hier in der konkreten Situation, glaube ich, wollte das auch deutlich machen. Das war wahrscheinlich auch so ein Erkennungszeichen für viele Menschen, weil so oft damals Wanderprediger in Anführungsstrichen auch gekleidet, ausgestattet waren. Aber ich denke, es ist auch ein Symbol, ein Bild, dass wir eben auch einfach leben sollen und damit eben auch die Zeit haben und die Ressourcen, um loszugehen. Grüßt niemand auf dem Weg. Das klingt jetzt ein bisschen hart, soll aber, denke ich, die Dringlichkeit betonen. Und wir stehen ja auch letztlich in der Gefahr, uns von allen möglichen Sachen ablenken zu lassen. Und wir wollen ja dann auch den Eindruck, oder Jesus will den Eindruck vermitteln, es ist dringlich. Es ist nicht etwas, was man einfach so rausschieben kann. Es geht um geistliche Lebensrettung. Ich war zwar Donnerstag nicht da, aber von der Predigt gehört, um den Notausgang, auf den wir hinweisen sollen. Also Dringlichkeit ist geboten. Grüßt niemand auf dem Weg, das bedeutete damals aber auch mehr, als wir das kennen. Ja, also wenn wir jetzt durch die Stadt gehen und sagen, hallo, hallo, hallo und weiter sind wir, sondern damals war es eben praktisch eine Einladung zum Bleiben. Das heißt, die hätten wahrscheinlich, wären kaum losgegangen, hätte der Erste sie schon eingeladen, dann wären sie vielleicht sogar 2-3 Tage verblieben, hätten gegessen, gemacht und getan, sie wären also nie weitergekommen. Und Jesus zeigt dir, obwohl das zu eurer Kultur dazugehört, obwohl es eigentlich gut ist, obwohl es vielleicht Gemeinschaft bedeutet hätte, aber lasst euch nicht aufhalten in diesem Fall, selbst wenn jemand euch einlädt, dann schlagt das aus, sondern konzentriert euch auf den Weg, denn sonst werdet ihr durch alles andere zerrissen, durch alles andere vereinnahmt und ihr werdet nie vorwärts kommen, nie weiterkommen. Und das, denke ich, ist immer eine Entscheidung, eine Priorisierung. Und das hat Jesus hier von den Jüngern hier verlangt. Der Inhalt ist einfach und klar, das Reich Gottes ist nahe. Das sollen sie verkündigen. Markus 1 steht schon, die Zeit ist erfüllt, als Jesus angefangen hat zu predigen. Das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße, glaubt an das Evangelium. Das ist unsere Botschaft. Wir sind getrennt von Gott durch unsere Schuld. Wenn wir dies einsehen, Buße tun, gleichzeitig den einzigen Weg zur Vergebung annehmen, nämlich zu Jesus kommen, ihm glauben, ihm vertrauen, dann ist der Weg zu Gott auch wieder frei. Das ist das, was wir verkündigen, was wir weitergeben. Und Jesus bringt das so pointierend auf den Punkt. Das ist eine Entscheidung auch, die wir treffen müssen, dass wir losgehen. Andererseits gibt es für die Menschen auch immer nur zwei Möglichkeiten. Und Jesus zeigt hier deutlich, es wird Menschen geben, die es ablehnen. Und das zeigt uns der Text. Und es gibt Menschen, die es annehmen. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe, die es ablehnen, die es nicht wollen. Wir wissen aber nicht vorher, wer sich so oder so entscheidet. Das heißt, die einzige Möglichkeit für uns, es sicher herauszufinden, ist, indem wir es den Leuten weitergeben. Und das sollen wir ja. Und dann sehen wir, wie Menschen reagieren. Das heißt, es bedeutet aber auch, dass wir uns an offenen, interessierten Menschen, dass wir sie finden und mit ihnen weiterarbeiten, in sie investieren. Dann sollen wir in dem Haus bleiben und Zeit mit ihnen verbringen, sie zum Glauben führen, sie weiterbringen. Aber sie, denke ich auch, ich denke, es ist auch eine Strategie von Jesus, sie als Basis nehmen, damit sie wieder aus ihrem Haus heraus ihr Umfeld erreichen. Bedeutet aber auch, dass wir nicht verschlossene Türen eintreten müssen. Also irgendwo denken, das muss jetzt aber und das soll aber und es geht doch gar nicht anders, sondern dass wir weitergehen und schauen dort, wo hat Gott Menschen vorbereitet, die dann bereit sind, das Evangelium aufzunehmen. Lukas 10,17, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück. Die Erfüllung des Auftrags erfüllt die Jünger selber mit Freude. Ich denke, bei Valeria war es auch so. Ist es auch typisch, dass man mal denkt, ja Mensch, eigentlich wäre ich jetzt lieber im Freibad oder es ist anstrengend oder ich habe keine Lust, es interessiert sowieso keinen. Und trotzdem dann weiterzumachen und auf einmal zu sehen, wie der Auftrag selber uns mit eigener Freude erfüllt. Sie erleben hier Gott, seine Realität, seine Kraft. Auch das haben wir viele, haben gute Erfahrungen auch gestern gemacht und an vielen anderen Stellen auch. Viele Christen hört man manchmal, wir erleben wenig mit Gott, aber das kann auch daran liegen, dass sie nicht bereit sind, loszugehen. Dass sie dieser Einladung, die Jesus gibt, mach mit am Reich Gottes, bring dich in die Ernte ein, dass sie das nicht umsetzen. Meine Erfahrung ist es eher, dass es Freude macht, wenn wir losgehen, auch wenn es manchmal anstrengend ist, wenn man sich auf den Weg macht, dann erlebt man Gottes Möglichkeiten, dann erlebt man, wie Gott eingreift, vergibt, heilt, erneuert, Gott jedenfalls da ist. Und keine Frage, es gibt auch Enttäuschungen, es gibt Durststrecken, es gibt Ablehnung, man stolpert über die eigene Sündhaftigkeit, den eigenen Kleinglauben, aber die Freude überwiegt. Und wir lesen auch hier, was sonst selten explizit eigentlich genannt wird. Jesus selber ist begeistert. Von Jesus wird gesagt, in dieser Stunde jubelte Jesus im Geist. Das heißt, Jesus hat es so gefreut, dass es jetzt losgeht, dass die Erlösung weitergegeben wird, auch wenn der Weg des Leidens, des Kreuzestodes ja noch vor ihm lag, aber er wusste, daraus wird Frucht erwachsen. Es werden Menschen zum Glauben kommen, es ist nicht umsonst. Und das hat mich gestern eben auch so gefreut, auch ermutigt, ja, ungefähr so 37 Leute waren ja dabei. Dazu war noch eine Gruppe aus Herberhausen, auch nochmal mit 10 Leuten. Was das für ein Potenzial auch ist, was dann für Möglichkeiten auch bestehen, Menschen auch in der heutigen Zeit zu erreichen. Also kaum etwas kann unseren Glauben ja auch so stärken, wie Erfahrungen, die wir auf dem Weg machen. Und das haben die Jünger hier erlebt. Ein letzter Punkt, Learning erfolgt bei Doing. Die Erfahrungen, die die Jünger hier machen können sie auf keinem anderen Weg machen, so will ich es mal sagen. Also, das gilt eigentlich für alle Bereiche der Mitarbeit. Schwimmen kann man nicht auf dem Trocknen, also irgendwann muss man es ins Wasser. Man kann ein paar Sachen sich dazu theoretisch anlesen, man kann sich nochmal informieren und nochmal gucken. Aber irgendwann muss es losgehen, so wie früher bei der Bundeswehr, da hatten wir so ein Heft und da waren alle möglichen Sachen geregelt, da stand drin, ab 1,50 Meter muss der Soldat mit selbstständigen Schwimmbewegungen rechnen. Also die haben das... Ja, die haben gesagt, wenn ihr geht ins Wasser und irgendwann müsst ihr gucken, dass ihr dann schwimmen könnt oder sollt. Und so ist es bei uns, denke ich, auch. Wir lernen das nur, indem wir losgehen, Mut fassen, Dinge anpacken. Und irgendwann muss man anfangen. Markus 6 haben wir ja eine ähnliche Sendungsgeschichte, wo die 12 Jünger gesagt werden, da bin ich über den Satz oder das Wort gestolpert. Er fing an, sie auszusenden. Also irgendwann muss es anfangen. Irgendwann muss es starten, auch wenn wir uns noch lange nicht in der Lage dazu fühlen, auch wenn wir noch ganz viel Sünde, Bürden, Probleme, Schwierigkeiten mit uns rumschleppen oder auch die Situation nicht gut ist. Und die Situation damals war ja auch nicht einfach. Johannes der Täufer war gerade getötet worden. Und sie hatten viele Schwierigkeiten. Die Situation ist nie gut und das eigene Leben, wenn man nur darauf guckt, würde man auch sagen, das reicht nicht. Und die Jünger sind auch nach dem Einsatz nicht perfekt, sondern sie sind weiterhin auf dem Weg. Jesus sagt hier so ein bisschen ja auch als Kritik, und damit möchte ich dann auch schließen, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Das heißt also, auch die Jünger müssen in so einem Lernprozess bleiben und Jesus muss sich auch so ein bisschen wieder einordnen, fokussieren. Er sagt, klar, toll, das, was ihr erlebt habt, dass ihr begeistert zurückkommt, dass ihr Erfahrungen mit Gott gemacht habt, aber das ist nicht die Hauptsache, sondern ihr müsst lernen, von der Ewigkeit her zu denken. Das Eigentliche, dass ihr das euch immer wieder bedeutsam vor Augen führt, ihr seid Erlöste, ihr habt es erkannt, ihr seid von Gott angenommen, ihr habt einen Platz im Himmel in der Ewigkeit. Das ist das große Ziel und der tiefste Grund aller Freude und aller Dankbarkeit. Das konnten die Jünger hier auch lernen, darauf will Jesus sie hinweisen. Letztlich will ich uns nochmal Mut machen, motivieren, loszugehen. Auch dort, wo wir vielleicht hier und da denken, das kann ich doch gar nicht oder da bin ich überfordert, Mitarbeit traue ich mir nicht zu. Manchmal ist es einfach wichtig und gut und notwendig, Dinge einfach anzupacken, den Mut zu haben, andere helfen, unterstützen. Wir werden ja nicht alleine üblicherweise gesandt, sondern haben Hilfe und Unterstützung da. Und ich hoffe und wünsche, dass wir die nächsten Jahre nutzen, unsere Zeit, unser Geld, unsere Ressourcen und das nicht zu verplempern, sondern gut und weise zu investieren. Und ich kann mir vorstellen, dass manches sich auch in den nächsten Jahren entscheidet, wie auch wir als Gemeinde uns entwickeln und darstellen, ob manches in Richtung Bequemlichkeit und Settling und alles ist doch eigentlich ganz gut geht oder ob wir uns neu und immer wieder neu den Herausforderungen der Ernte stellen. Und alles andere wäre meines Erachtens auch zu wenig. Die Ernte ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Amen. Ja, ich würde gerne zum Schluss noch beten mit uns. Wer kann, den würde ich bitten, dazu aufzustehen.